Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Das hört sich ein bisschen nach Gespenstern an.
Ja, ja. Man hört richtig, wie die Wellen unten so dagegen klatschen. Gell? Bis hierhin ist das schon unterhöhlt. Also gute 20 Meter ist das ganze Gestein ausgehöhlt. Bricht dann immer wieder ab auch. Also das verändert sich von Jahr zu Jahr hier.
Ganz im Süden an den Kalksteinklippen nagt die Brandung. Wäscht Höhlen aus, bohrt Löcher in deren Decken. Die Wellen lassen Luft durch diese Löcher fauchen, Gischt spritzen und mitunter auch Wasserfontänen aufsteigen. Der Oman bietet ganz verschiedene Welten. 1700 Kilometer Küste, bis zu 3000 Meter hohe Gebirge mit tiefen Schluchten, Wüste, Wüste und wieder Wüste. Wer vieles davon sehen will, ist mit dem Jeep unterwegs und muss sich auf lange Fahrten einstellen. In der Antike war die Region berühmt für ihren Weihrauch. Der kam per Schiff und Karawane über die Weihrauchstraße nach Norden, bis nach Alexandria und Rom. In einer trockenen Schlucht sehen wir knorrige Bäume. Jochen Meyer, unser Begleiter, ritzt mit seinem Messer an der Rinde.
Wenn man den jetzt anritzt, dass dann die Milch rauskommt, die weiße Milch, die man aber nicht als Duftharz benutzt, also.
Erst 2 Wochen später wird dann das eigentliche Harz geerntet.
Das ist eben diese gute Qualität dieser Baum. Und die gibt es nur hier im Oman eigentlich. Also mehr im Oman als im Jemen. Wobei damals hat das ja zusammengehört, dieses Arabia Felix. Und das ist ein uraltes Heilmittel, wirklich ein Heilmittel für die Atemwege, für die Verdauung. Auch wenn man es inhaliert, ist das also gut, beziehungsweise desinfiziert auch. Die Römer haben es schon zu ihren Zeremonien verbraucht, die Griechen, also es wurde wirklich mit Gold aufgewogen. Deswegen war diese Gegend auch sagenhaft reich damals.
In jedem Suk gibt es gleich mehrere Weihrauchlädchen. Vor der Tür quiemt eine Probe vor sich hin. Drinnen stapeln sich Schachteln und Tüten mit den kleinen Harzklumpen. Überhaupt der Suk. Getrennt in Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse, Gewürze und was man sonst noch braucht. Ein Fest der Farben und Gerüche. Fisch und Fleisch werden gleich küchenfertig zerhackt. Ein besonderes Spektakel sind die Ziegenmärkte in Bachla und Niswa. Auf einem Platz drängen sich hauptsächlich Männer in ihren langen, meist weißen Gewändern, ein Tuch kunstvoll um den Kopf geschlungen. Sie bilden ein kreisrundes Spalier, durch das die Besitzer ihr Zicklein auf dem Arm tragen oder die große Ziege am Strick ziehen.
Das ist eine Auktion, das heißt, die Ziegen werden hier in der Runde herumgeführt. Und dann wird der Preis gesagt für die Ziege, die man haben möchte. Wer Interesse hat, der sagt, komm her, und dann befühlt er die und guckt und sagt, nee, ich gebe dir aber nur den Preis. Und dann sagt er, nee, und geht weiter. So lange eben, bis man sich dann einig wird. Das sind einheimische Ziegen, die haben auch dieses lange Fell, die sind sehr begehrt.
Niswa ist die frühere Hauptstadt, eine große Oase geschützt im Landesinneren, hinter dem Hadjar-Gebirge. Etwa 400 Jahre alt ist die gewaltige Festung mitten in der Stadt, mit einem dicken, hohen Turm. Rückzugsort für den Fall, dass ein Feind doch die äußeren Mauern überwindet.
Da haben sie dann 7 Türen gehabt, im Zickzack angelegt. Das heißt, da konnte man auch keinen Rambock einsetzen oder irgendwas. Von hier oben, von dieser Plattform, konnten sie dann eben runterschießen auch. Oder eben diesen Dattelsirup runtergießen auf die Feinde. Was auch nicht wussten die Feinde, wenn sie dann die Tür aufbekommen haben, hinter der Tür war also eine riesige Fallgrube.
Schon beim Überflug von der Hauptstadt im Nordosten nach Salala nahe der Südgrenze zum Jemen war der lange Gebirgsrücken zu sehen, der sich parallel zur Küste entlangzieht. Nun am Boden zeigt sich, dass die von oben so öde wirkende Landschaft doch nicht ganz unwirklich ist. Von der Küste ziehen sich Täler und Schluchten landeinwärts, Wadi genannt. Wir wandern im Wadi Darbat, ein recht breites Tal. Ein paar Tümpel sind die Reste eines Sees. Kamele mampfen die Wasserpflanzen. Und mittags pünktlich um 12 ziehen lange Reihen Kühe, Ziegen, Kamele dicht an uns vorbei zu den Wasserstellen. Wo kommen die nur alle her? Ab und zu ruft ein Kamel. Begrüßt es die anderen oder sagt es, hier ist mein Platz? Wadi Shab, einer engen Schlucht, sieht man den ausgewaschenen, riesenhohen Wänden die Kraft des Wassers an. Einst haben sich mächtige Sturzbäche in den Fels gefräst. Wind, Sand und Wasser haben die Felswände zerlöchert und Höhlen gegraben. Jetzt tanzen kleine Wasserfälle über Steine, in der Talsohle glitzert türkisblaues Wasser und lädt ein zum Baden. Nachdem Jochen den Jeep 1,5 Stunden bergauf gequält hat, auf einem steilen, steinigen Weg hart am Abgrund, gucken wir von oben in die Schlucht, in der wir eben noch gebadet haben. Nur eine schroffe Steinwelt ist zu sehen. Auch hier oben gibt es ein paar winzig Dörfer. Wer in der kargen Gegend bleibt und nicht runter ans Meer zieht, bekommt Häuschen, Strom und Wasser kostenlos. Auch der ebenfalls kostenlose Schulbus fährt bis auf den allerletzten Berg. Hier im Nichts gibt es kein Hotel. Also schlagen wir wieder mal die Zelte auf und kochen selbst das Abendessen. Am nächsten Morgen Tumult. Eine Ziegenherde rangelt um Bananenschalen und Gemüseabfälle. Andermal tapst nachts ein Esel durch das kleine Zeltlager, stibitzt Melone und Brot. Und in der Wüste holen Kamele nach dem Abendessen die Gemüsereste und fressen sie mitsamt dem Pappkarton. Wer dorniges Gestrüpp frisst, der verträgt auch Pappe. Weit oben in den Bergen dient uns der Rand eines gemauerten Wassergrabens als Wanderweg. In vielen Schluchten verwandeln solche Gräben steinige Hänge in fruchtbare Oasen. Immer nach dem gleichen Muster. Quellwasser wird in einem Hauptkanal zum Dorf geleitet. Der verzweigt sich in viele kleine Kanäle, die die Terrassen an den Steilhängen bewässern.
Der Falatsch, uraltes Bewässerungssystem. Die Perser waren die Ersten, oder die das erfunden haben, diese Falatsch. Falatsch heißt also auf Arabisch verteilen. Und die Omanis haben das eigentlich dann im Zuge von der Islamisierung im 7. Jahrhundert nach Nordafrika gebracht. Dann hat man das rübergebracht, die Araber nach Spanien, die Spanier wiederum nach Madeira, Levadas heißen das. Und letztendlich die Spanier und Portugiesen eben auch nach Südamerika. Also da findet man die gleiche Art von Bewässerungssystem.
Die Terrassenfelder reichen mitunter einige hundert Meter tief in die Schlucht. Dort wachsen Dattelpalmen, Gras für die Tiere, Gemüse, Rosen, aus denen Rosenöl gewonnen wird. Noch vor einigen Jahren waren viele dieser Orte nur auf Eselspfaden zu erreichen. Wo keine Straße oder wenigstens Schotterserpentine gebaut werden konnte, hat man die Dörfer verlassen. Die sind nun Wanderziel, wie im Wadi Nakar. Die 1000 Meter tiefe Schlucht nennt man auch den Grand Canyon des Oman. Weit oben an der Wand klebt ein verlassenes Dorf. Winzige Lehmhäuser, versteckt unter einem überhängenden Felsen. Dorthin führt nur ein schmaler Weg dicht am Abgrund.
Die stehen schon ewig. Ja. Das sind auch wieder so solche Ortschaften, die versteckt in den letzten Wadis sind, aber genug Wasser, dass sie hier autark gewesen sind. Und die gehen auch schon auf die Perserzeit zurück, also vorm Islam, kann man sagen.
Es war nicht nur das Verkehrsproblem. Auch unten in den Ebenen führten die primitiven Wohnverhältnisse dazu, dass jahrhundertealte Siedlungen aufgegeben wurden und daneben moderne entstanden. So steht zum Beispiel das alte Alhambra leer. Verwinkelte Gassen mit verfallenden Lehmhäusern. Ein Haus aber lädt ein zum Besuch.
Hier zum Beispiel hat man die Dattel gelagert. Hier ist wieder so ein Sack aus Ziegenleder, gell? Wassersack, die Matte, die geflochtene aus Palmenzweigen. Zum Essen hat man drauf gesessen. Das war ein ganz normales Wohnhaus, aber schon eben ein besseres, also ein größeres hier. Direkt unten auch hier beim Wasserabkanal, beim Falatsch.
Die Familie wohnt nicht mehr hier, hat jedoch ihr altes Haus wieder hergerichtet und zeigt traditionelles Leben. Der Enkel schenkt aromatischen Kaffee ein, Oma streicht flüssigen Teig auf eine heiße Platte. Das wird omanisches Brot.
Walaikum salam. Du kannst auch probieren, also das ist typisch, das ist hauchdünn, das ist so dünn wie Papier, das Brot. Das wird also mit der Hand aufgetragen. Das zerbricht dir in der Hand. Das ist das original omanische Brot, was man eigentlich nirgendwo mehr bekommt.
Knusprig ist es und eben hauchdünn. Weit sind die Wege. Zwischen Bergen und Wüste übernachten wir in einer grauen, weiten Ebene. Harter Sand und viele Steine in jeder Richtung, sonst nichts. In der Dunkelheit blinken ein paar Lichter am Horizont. Wir sind doch nicht ganz allein. Dann die Rub al-Khali, das leere Viertel. Der Oman hat an der Grenze zu Saudi-Arabien nur einen kleinen Teil dieser riesigen Sandwüste. Doch schon der ist gewaltig. Sand, Sand, nicht Salz, Sand, tagelang.
Ich habe noch nie so viel Sand gesehen wie in dieser Wüste.
Dabei war ich doch schon in vielen unterwegs.
Es ist unglaublich, wir fahren fast nur mehr auf Sand.
Mal gibt es im Tal eine festgefahrene Spur im Sand. Doch meist treibt Jochen den Jeep die Dünenhänge hoch und runter, fährt sich auch mal fest im tiefen Sand. Dann hilft Al-Azhar mit dem zweiten Auto.
So Navigationsmittel, so wie GPS oder sowas, sind letztendlich auch nur Hilfsmittel, weil was nützt mir das, wenn ich weiß, wie ich von A nach B komme, aber ich nicht weiß, wie ich über die Düne drüber komme. Und das kann man, denke ich, nicht so einfach von heute auf morgen lernen, sondern das ist einfach dann das Auge, aha, die Düne, wie kann ich sie anfahren, wo könnte der Durchgang sein?
Die bis zu 150 Meter hohen Sanddünen sind am Tag sandgelb und ocker, leuchten rot in der Abendsonne. Elegant geschwungene, immer neue, schönste Fotomotive. Der Sand ist noch feiner als am Ostseestrand. Tief sinken die Füße ein beim Laufen. Und auch hier treffen wir auf Kamele. Die laufen frei, gehören aber jemandem.
So ein normales Kamel, da muss man so schon 1000 Rial rechnen, also 2000 Euro. Also dass es jetzt kein Rennkamel ist in dem Sinne, einfach nur ein Kamel, was Milch gibt. Die Stuten, Fleisch macht man eben auch, aber weniger. Man macht es wirklich nur zu besonderen Anlässen. Man liebt die Kamele auch sehr. Also es ist so, man kann es eigentlich gar nicht erklären, weil brauchen tun sie so gar nicht mehr. Das ist also reines Statussymbol.
Abends in der Wüste läuft Sternenkino. So viele Sterne. Die Mondsichel hängt waagerecht am Himmel. Der große Wagen steht auf der Deichsel, kippt über Nacht auf seine Oberseite. Und die Milchstraße verdient hier wirklich ihren Namen. Nach Sandwüste, Bergen und Schluchten ist die Hauptstadt Maskat eine völlig andere Welt. Nein, keine Wolkenkratzer und Einkaufstempel, trotzdem eine moderne Stadt. Mit Stadtautobahn, einem blitzenden Bankenviertel, Hotels am Strand, Sultanspalast und Prachtstraße.
2010, das war der 40. Nationalfeiertag, da ist die Queen zu Besuch gekommen. Und dann hat er also eine riesige Parade veranstaltet mit Omanis, die auf weißen Kamelen sitzen, auf den schönsten Araberpferden und Dudelsack spielen. Also da hat die Queen mit Sicherheit mit den Ohren geschlackert.
Die Stadt zieht sich an der Küste entlang in mehreren Buchten, die durch schroffe Felsen getrennt sind. Orientalisches Flair bietet nur noch der Souk im Stadtteil Matra. Allerdings legen dort die Kreuzfahrtschiffe an. Entsprechend touristisch ist der Markt. Doch auch die Einheimischen kommen zum Einkauf. Vorneweg der Vater mit Baby auf dem Arm, hinter ihm eine oder zwei Frauen, selten verschleiert, meist aber in langer schwarzer Abaya, ein buntes Tuch um den Kopf. Der 28-jährige Al-Azhar erzählt, dass sein Vater mit vier Frauen verheiratet war, gleichzeitig. Das wäre auch jetzt noch ganz legal. Will er aber nicht.
No, no way, not me. For me, one enough.
Es ist alles so teuer geworden. Die Familie der Braut bekommt eine Menge Geld, die Hochzeit kostet. Und ganz wichtig, man muss seine Frauen alle gleich behandeln. Auf dem Markt für jede das Gleiche kaufen. Mittlerweile gibt es an den Universitäten eine Männerquote, weil so viele Frauen studieren. Frauen in moderner Kleidung sind auch nichts Besonderes. Und von Reisenden wird nur erwartet, dass sie nicht gerade schulterfrei und im kurzen Rock daherkommen. Nur in der Moschee sind lange Ärmel Pflicht und ein Tuch um den Kopf. Der Oman ist sozusagen vom Feudalismus in die Moderne gesprungen.